I don't want to practice today.
No.
They killed Jory. My father's hurt. I don't care about stupid wooden swords.
You are troubled.
Yes.
Good! Trouble is the perfect time for training. When you're dancing in the meadow with your dogs and kittens. This is not when fighting happens.
I don't like dolls and...
You're not here. You're with your trouble. If you're with your trouble when fighting happens... more trouble for you. Just so. How can you be quick as a snake? As quiet as a shadow. When you are somewhere else, you are fearing for your father. Hmm? That is right. Do you pray to the gods?
The old and the new.
There is only one God, and his name is Death. And there is only one thing we say to death. Not today.
Comport 339, Les Saints. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 339. Comport, den ich am heutigen ziemlich kühlen Freitag, dem 21. September 2012, aufgenommen habe. Einen Tag vor Tag und Nacht gleiche. Jetzt haben wir...
It is 11:52.
Jawohl, bin ziemlich spät unterwegs. Egal. Das Intro nebenbei, Game of Thrones, not today, der Kontext. Das hat seinen Grund darin, dass ich nicht im Krankenhaus gelandet bin. Zumindest nicht am Montag. Und auch nicht am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute erst recht nicht. So, dazu gibt es in Teil 3 am Ende ein bisschen was an Hintergrund. Was es hier aber sonst wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive ein bisschen was an Space und der Augengeschichte. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich der Meldungsblock, der in Teil 1 nicht stattgefunden hat, nämlich der Islam eingefunden hat, dann gefolgt von Regierung und Wirtschaft, wie sonst auch. 12 Grad sunniger. Hier hinten nicht. Cool Greetings. Die 12 Grad windschillen wie 11, Komfortleveln wie 10, auf gar keinen Fall wie 12. Und der Wind macht 19 bis 30 km/h aus dem Southwest oder so. Jetzt habe ich doch glatt mal die kleinen Anruffunktionen einmal benutzen können. Immerhin, der Apple-Mensch ruft dann zweimal an. Weil er auch weiß, dass der erste Anruf nicht unbedingt durchkommen muss. Ja, wie auch immer. So, dann hätten wir da mal. Nein, nicht die Regierung, sondern den Islam-Block, den ich in Teil 1 erst anfangen wollte, dann aber nicht gemacht habe. Sondern hierhin verschoben habe. Der ging also damit los, das hatte ich ja letzte Woche schon, dass in Libyen da irgendwie der Botschafter und glaube ich noch irgendwie zwei weitere Leute umgebracht wurden. Und die Begründung dafür ist, da gibt es also ein total mies gemachtes Stück Film. Bei Du Röhre gibt es da nur eine Ankündigung von. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo auch eine komplette Version gibt. Ich weiß auch nicht, ob man die überhaupt sehen wollen würde. Wir haben übrigens 10.05 Uhr. Und von daher, ja, da gibt es irgendwie so The Innocence of Muslims. Ja, weil die Muslime, die sind ja alle doof. So sinngemäß. Und das wird jetzt als Begründung genommen, um sich da irgendwie breit aufzuplustern. Weil das ist ja Islamhass. Da fühlen sich ja jetzt der ganze Islam völlig in den Schmutz gezogen, bliblablub. Was bei mir hängen bleibt, ist erstmal, naja, okay, da sind Leute beleidigt. Gut, das könnte ich nachvollziehen, aber die blasen sich dann doch ein bisschen sehr breit auf, als dass sie wirklich komplett so beleidigt wären. Von daher gehe ich mal davon aus, die Aufregung ist sicherlich zum Teil begründet, aber zu einem viel größeren Teil nicht. So, und da gab es dann eben auch aufgeheizte Stimmung In Kairo, die Proteste nach der Schmähung des Propheten Mohammed in einem YouTuber-Film dauern an. Trotz aller Appelle zur Mäßigung warfen Demonstranten in der Umgebung der US-Botschaft in Kairo mit Steinen auf Polizisten. Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Klammer auf, aus US-amerikanischer Produktion immer noch, Klammer zu, ein. Für den Nachmittag rief die Muslimbruderschaft zu einer großen Demonstration auf. An deutschen Botschaftern in islamischen Ländern wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Ist eine Meldung von Freitag. So, dann ging es weiter mit Sudeindringen, weil in die deutsche und die britische Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum, da gab es Angriffe. Sie seien in die deutsche Vertretung eingedrungen und hätten Feuer gelegt, berichtet die BBC über Twitter. Die Polizei setzte Tränengas ein, konnte die Angreifer aber offenbar nicht abwehren. Außenminister Guido, die große Fresse, kündigte eine Erklärung vor der Presse an. Die Proteste richteten sich gegen den bei YouTube veröffentlichten Anti-Islam-Film. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwie den bei YouTube veröffentlichten Anti-Islam-Film mal irgendwie mit einem Namen versehen gesehen habe. Weil, Quelle Internet. Qualitätsjournalismus. So, dann gab es eine Deaktion. Islamverbände in Deutschland haben entsetzt auf die Gewalt in vielen Ländern reagiert. Der Vorsitzende des Islamrats, den Namen versuche ich gar nicht auszusprechen, das kann nur schief gehen, sprach von besorgniserregenden Gewaltexzessen. Beleidigung sei eine Sache, die Reaktion eine andere. Der Chef des Zentralrats der Muslime, Maciek, meinte im Bayerischen Rundfunk, Extremisten versuchten, die Situation zu instrumentalisieren. Bundesinnenterror Brüllrich warnte in der Leipziger Volkszeitung davor, den Film weiter zu verbreiten und damit Muslime in Deutschland aufzustacheln. Die rechtspöbulistische Partei Pro Deutschland hatte angekündigt, den Film zeigen zu wollen. Übrigens, wenn Hasspropaganda von Islamististen verbreitet wird, dann reicht das auch schon mal aus, dafür von einem Gericht zu einer entsprechenden Haft verurteilt zu werden. So, Pro Deutschland kündigt an, dass sie Hasspropaganda gegen den Islam verbreiten wollen. Wann wird denn da mal jemand festgenommen? Beziehungsweise warten wir erst ab, bis die Hasspropaganda wirklich verbreitet wurde? Fällt mir nur so gerade so siebenteils auf. So, dann gab es auch am Samstag die US-Mittlung, weil US-Behörden ermitteln gegen den mutmaßlichen Produzenten des Mohammed-Schmähfilms. Man prüfe einen möglichen Verstoß gegen Bewährungsauflagen, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der Mann soll Medienberichten zufolge in einem Vorort von Los Angeles wohnen und wegen Bankbetrugs eine Gefängnisstrafe abgesessen haben. Daran habe sich eine 5-jährige Bewährungsstrafe angeschlossen, in der er weder das Internet zu nutzen oder seinen Namen ändern durfte. Den islamfeindlichen Film soll er jedoch unter einem Pseudonym gemacht haben. In zahlreichen muslimisch geprägten Ländern kam es erneut zu Ausschreitungen, zumeist vor Vertretungen der USA. In Tunesien, Ägypten und dem Sudan sollen bei Zusammenstößen mit der Polizei mehrere Protestierende getötet worden sein. Unruhen wurden unter anderem auch aus dem Jemen, Nigeria, Indien und Pakistan gemeldet. Bliblablub. Also, stellt sich raus, wenn der Produzent der ist, der allgemein geglaubt wird, dass er ist, dann hätte der mal eben lockerflockig möglicherweise zumindest gegen eine Bewährungsauflage verstoßen. Huch. So, plus, was es jetzt halt auch gibt, Aufforderungen an YouTube, sie mögen doch das Video herabnehmen. YouTube sagt, naja, wir haben uns das angeguckt und das verstößt gegen keine von unseren Bestimmungen. Und wir haben doch hier, wir halten hier Free Speech hoch, deswegen bleibt das Video veröffentlicht. So, weil Free Speech, das halten die halt hoch. Das ist halt bei denen nicht was, was mal eben kurz nebenbei als Begründung herbeigezogen wird und dann bei erster Gelegenheit gleich wieder in der Tonne landet. Von daher, ja. Die 10.10 Uhr habe ich jetzt aber nicht gehört. So, dann gab es einen UN-Teil. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die Angriffe auf mehrere westliche Botschaften in der arabischen Welt scharf verurteilt. In einer Erklärung riefen die 15 Mitglieder des Gremiums die Regierungen der Region auf, ihren internationalen Verpflichtungen zum Schutz der diplomatischen Vertretungen nachzukommen. Der deutsche UNO-Botschafter Wittig betonte, es gebe keinerlei Rechtfertigung für die Angriffe, egal von wem, wann und aus welchen Motiven sie erfolgten. Wittig ist zurzeit Präsidiödel des Sicherheitsrates. Die USA entsandten inzwischen Marineinfanteristen in den Sudan, was dann auch nicht unbedingt zur Beruhigung der Situation beitragen wird, wenn man da bewaffnete Truppen auf Menschenmengen loslässt. Das hat noch nie so wirklich richtig die Situation massiv beruhigt. Am Ende bringt es wieder nur Leute um. Und das wird dann wieder niemanden glücklich machen. Außer vielleicht die Pfeifen, die da jetzt die Tumulte angeschoben haben, weil das riecht mir heftig nach, da will irgendjemand Krieg. Berichteten Korrespondentin unter Berufung auf Regierungsmitglieder. Gestern war auch die deutsche Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum attackiert worden. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte die Übergriffe und betonte, religiöser Fanatismus dürfe nicht die Oberhand gewinnen. Religiöser Fanatismus wie ein Herr Papst, der der Meinung ist, man dürfe sich über ihn nicht lustig machen? Frau Merkel. Na, ich finde es immer wieder sehr spannend, wie einseitig doch dann wieder religiös vorgegangen wird. Ja, von daher, das habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es dann den ZDM, der Zentralrat der Muslime in Deutschland, hatte die Attacken auf westliche Botschaften als Anschläge auf die jungen Demokratien in den islamischen Ländern bezeichnet. Ratsvorsitzender Ayman Maciek sagte dem Fokus, extreme Gruppen würden das Video instrumentalisieren, um zu provozieren und Hass zu säen. Vor allen Dingen, das Video soll eigentlich schon irgendwie im Juli, Juni, irgendwie sowas, einer von den J-Monaten, im Netz gelandet sein. Das hat dann allerdings irgendwie erstmal eine ganze Weile überhaupt niemanden interessiert, weil es halt auch ein wirklich beschissen gemachter Film sein soll. Und overdubbed. Das heißt, die Texte, die man da zu hören kriegt, ist nicht das, was die Schauspieler gesagt haben. Haben dann auch die Schauspieler sich ein Stückchen später mal gemeldet. Huch. So, da gab es irgendwie einen anderen Namen. Der wurde dann übermalt mit Mohammed. Die haben sich also über wen ganz anders lustig gemacht. Was weiß ich, Hassan. Oder so. Keine Ahnung. Mir fallen jetzt gerade irgendwie spontan keine passenden Namen ein, die man da einsetzen könnte. Aber ja. So, also da gibt's halt große Aufregung und die diversen Verbände hier sagen alle so, wir distanzieren uns dann schon mal. So, hier gibt's auch irgendwie keine großen Proteste. Die gibt's in den islamisch geprägten Ländern. So, also ich habe so den doofen Eindruck, dass das irgendwie, da lassen sich Leute instrumentalisieren und andererseits gibt's Leute, die instrumentalisieren da aber auch. Und anstatt, dass man da mal irgendwie drauf zeigt, heißt es dann, ja, also der Islam, der ist ja gewalttätig. Das sehen wir da ja. So, dann gab es ein Verhör, weil die US-Bundespolizei FBI in Kalifornien hatte nämlich nach Informationen der Los Angeles Times, also FBI hat laut Los Angeles Times den mutmaßlichen Drahtzieher des islamfeindlichen Schmähvideos vernommen. Der Verdächtige sei am frühen Morgen von seiner Wohnung abgeholt worden. Der 55 Jahre alte Mann hatte nach US-Medienberichten eine kriminelle Vergangenheit. Er sei 2010 wegen Bankbetrugs zu einer Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt, aber nach einem Jahr entlassen worden. Ihm sei auch für 5 Jahre der Zugang zum Internet verboten worden. So, wobei nach dem Verhör da irgendwie nichts mehr von zu hören war. Also keine Ahnung, was bei dem Verhör passiert ist, ob da irgendwas rausgekommen ist, ob da nichts rausgekommen ist. Das war so die letzte Meldung, die mir da irgendwie drüber bewusst über den Radar geflattert ist. Und dann gab es Brüllhinder. Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich will entscheiden, gegen eine rechtspopulistische Splitterpartei vorzugehen, sollte diese wie angekündigt das umstrittene Mohammed-Video in Berlin öffentlich zeigen. Solche Gruppen und Organisationen wollen die Islamisten auch in Deutschland provozieren, sagte Brüllrich dem Magazin Der Spiegel. Dagegen müsse man mit allen rechtlich zulässigen Mitteln vorgehen. Die Partei Pro Deutschland hatte auf ihrer Internetseite angekündigt, den Schmähfilm in Berlin zu zeigen, ohne einen genauen Termin oder Ort zu nennen. Ja, vor allen Dingen, wenn der Herr Brüllrich seinen fetten Arsch nicht in Bewegung setzt, nachdem allerspätestens so ein Film gezeigt wurde, dann dürfte man ihn durchaus mal sehr intensiv befragen, wie es denn eigentlich sein kann, dass Leute verurteilt werden, die es gewagt haben, Videos ins Internet hochzuladen, in denen irgendwelche schlimmen Terrorbotschaften drin gesteckt haben sollen, aber andererseits dann Leute, die andere schlimme Terrorbotschaften öffentlich vorführen, dafür nicht belangt würden. So, von daher hätten wir da wieder so einen akuten Fall von, ja, also die dürfen das nicht, aber die dürfen das andere schon. So, da gab es Schwafbeck. Politiker von SPD und Grünen finden es wenig sinnvoll, die Aufführung des islamfeindlichen Schmäh-Videos zu verbieten. Das Video hat in der islamischen Welt blutige Unruhen ausgelöst. Eine bloße außenpolitische Rücksichtnahme reiche nicht aus, die Grundrechte zu beeinträchtigen, sagte der SPD-Innenschwafler Dieter Schwafelspütz der Berliner Tageszeitung Taz. Auch Grünen-Geschäftsführer Volker Beck sieht ein Problem für ein Verbot keine Grundlage. Die rechtspopulistische Splitterpartei Pro Deutschland plant, das umstrittene Video öffentlich aufzuführen. Naja, ich sag mal so, Wenn es sich dabei um ein Hassvideo handelt, Hasspropaganda oder was weiß ich, ne, da gibt's ja irgendwie, es sind schon Leute verurteilt worden für sowas. So, die sowas ins Internet geladen haben. Da würde ich mal davon ausgehen, dass also zumindest hinterher man denen dann entsprechende polizeiliche Behandlung zukommen lassen kann. Ob man ihnen das vorher verbieten kann, weiß ich nicht. Na, ich meine, da gab es auch Leute, die meinten, ja, also hier Meinungsfreiheit, ja, Meinungsfreiheit ist in Deutschland wertlos. Nur für den Fall, dass es noch nicht offensichtlich ist. Meinungsfreiheit haben wir nur auf dem Papier. Im Gegensatz zu den USA ist Meinungsfreiheit in Deutschland gar nichts. Na? Beziehungsweise das ist halt erst was, man dann vom Gericht hinterher bescheinigt bekommt, dass man doch sagen durfte, dass der Sarrazin wie eine alte Hure immer wieder aus dem Gebüsch geholt wird, wenn irgendwas bewiesen werden soll. Siehe Teil 1, hat die Taz ja gerade vor Gericht gewonnen. Na, aber da muss man dann gegebenenfalls erstmal vor Gericht für verklagt werden. So, da können die pro Deutschland pfeifen, wenn sie der Meinung sind, dass sie da irgendwie, das muss man doch mal sagen dürfen. Na, dann können sie sich ja gerne vor Gericht stellen lassen. So, das Ergebnis steht vorher nicht fest, weil vor Gericht und auf hoher See. Naja. So, dann gab es am Montag Pöbdeutschzeig. Die rechtspöbulistische Splitterpartei Pro Deutschland hatte das islamfeindliche Schmähvideo auf ihrer Webseite veröffentlicht. Der US-Film ist nach Angaben der Partei in voller Länge von 1 Stunde und 14 Minuten zu sehen. Unabhängig davon will Pro Deutschland das Video mit dem Titel Die Unschuld der Muslime auch in einem Kino in Berlin zeigen. Das von Hass geprägte Video aus den USA hatte in zahlreichen muslimischen Ländern anti-westliche Massenproteste entfacht. So, Herr Innenminister, dann sorgen Sie mal dafür, dass Polizisten ihre fetten Ärsche in Bewegung setzen oder setzen Sie ihren eigenen fetten Arsch in Bewegung. Aber mal ein bisschen zackig. Na, weil, wie gesagt, es sind schon Leute verurteilt worden, weil die terroristische Botschaften ins Internet geladen hätten. So. Also wenn die Pöbel Deutschland Leute sich da nicht explizit distanziert haben von, und das würde mich sehr wundern, wenn sie sich davon sauber distanziert hätten, dann müsste man ihnen das als zur Eigenmachung einer Meinungsäußerung durchaus entsprechend ans Knie pinkeln können. Also nur mal ein bisschen zackig. Das Ganze, ne? Staatsanwaltschaften unterstehen schließlich dem Innenminister. Also los, Herr Innenminister. Sorgen Sie dafür, dass entweder Sie Ihren fetten Hintern in Bewegung setzen oder sorgen Sie dafür, dass andere Leute Ihre fetten Hintern in Bewegung setzen. Aber mal zack, zack. Ja, ich hätte das Ganze gerne juristisch geklärt. Und zwar bis vorgestern. So, dann gab es die Zäsur, weil der Stellvertreter der Unionsfraktionschef Singhammer will als Konsequenz aus der Veröffentlichung des antiislamischen Films das Strafgesetz verschärfen. Er schlägt vor, einen Gesetzentwurf aus dem Jahr 2000 noch einmal vorzulegen. Dieser sieht vor, dass Beschimpfungen eines religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unter Strafe zu stellen. Und zwar, real geht's ja gar nicht um den Islam, weil einem CSU-Fuzzi ist der Islam sowas von scheißegal, sondern in Wirklichkeit ziehen sie sich da wieder irgendwelche »Da, der Christismus wurde beleidigt!« Dinger aus dem Arsch. Das kennen wir schon. Also wenn das ein Flugzeug ist, dann bewegt sich das aber nicht so besonders intensiv. Der CSU-Pöblitiker Singhammer sagte der Welt, der Entwurf habe eine neue, dramatische Aktualität. Der Bundesjustizministerin Lothar Schnarrenberger, FDP, lehnt strengere Gesetze jedoch ab. In Freiburg ist für Freitag eine Demonstration gegen das Schmähvideo angekündigt. Die Behörden befürchten, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die Pariser Satirezeitung Charlie Hebdo veröffentlicht in ihrer neuen Ausgabe Mohammed-Karikaturen. Was dann also mindestens mal als nicht besonders feinfühlig durchgehen kann. Na, also, dass man in der Situation jetzt vielleicht nicht unbedingt so besonders elegant handelt. Wenn man Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, auf die Idee könnten auch die Verantwortlichen einer Pariser Satirezeitung kommen. Ist überhaupt das Paris? Ja doch, Paris. Also, ja. Das fällt dann schon in die Kategorie blöd. So, dann kommen wir aber in der Regierung an, die hier eigentlich hingehört. Da hätten wir erstmal Eichsel. Von Samstag. Bundesverbraucherpöbelministerin Trulse Aigner erwägt für kommendes Jahr einen Wechsel von Berlin in die bayerische Landespolitik. Nach dpa-Informationen will Aigner aber in jedem Fall bis zur Bundestagswahl 2013 ihr Ministeramt ausüben. Wie der Münchner Merkur berichtet, führe Aigner derzeit intensive Gespräche mit Parteichef Horst Seehofer über die Gesamtaufstellung der CSU. Sie ziehe in Betracht, sich im September 2013 bei der bayerischen Landtagswahl um ein Direktmandat in Oberbayern zu bewerben. Ja, weg mit ihr! Na, dass sie für das Verbraucherschutzministerium inkompetent ist, hat sie jetzt intensiv genug beweisen können. Na, immer wenn es um Datenschutz geht, dann zieht sie sich, was jetzt noch gleich kürzlich, Google und Facebook hat sie sich mal wieder aus dem Arsch gezogen. Wenn es dann um wirkliche Datenschutzprobleme geht, wie die Krankenakten von psychisch Kranken sind im Internet frei verfügbar, na, da haben weder der Herr Weichei, ausschließlich Hohlschwein, noch Trulse Eigner, noch sonst irgendwer etwas Sinnvolles dazu beigetragen. Na, oh, Facebook ist böse, Facebook ist böse. Da liegen übrigens Krankenakten im Internet. Facebook ist böse, Facebook ist böse. Sag mal, habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Facebook ist böse, Facebook ist böse. Okay, geht weg. So, dann gab es SPD-Junior. Die SPD geht mit dem klaren Anspruch, in die nächste Bundestagswahl 2013 den Bundeskanzler zu stellen. Man spiele auf Sieg, nicht auf Platz, hat Frank-Walter Steinschreier auf dem Zukunftskongress seiner Partei rumgetönt. Man wolle nicht als Juniorpartner in einer großen Koalition landen, sagte Steinschreier. Und warum biedert sich die SPD dann bei der Union an? Wenn man doch gar nicht Juniorpartner sein will. Na, wie wäre es denn mal, Herr Steinschreier? Sie stellen jetzt mal irgendwie eine Politik auf die Beine, die glaubwürdig etwas anderes darlegt als den neoliberalen Scheiß, den Sie in der letzten großen Kotzerei veranstaltet haben. Wie wäre es mal, wenn Sie sich zum Beispiel mal kritisch mit den Auswirkungen der Agenda 2010 auseinandersetzen? Na, der Herr Popp hat das ja letzte Woche schon versucht. Hat gesagt, ja, also hier dadurch, dass wir immer weniger Löhne bezahlen, ist natürlich Altersarmut eine Konsequenz. Ist aber dann nicht weit genug gegangen, rauszufinden, wie es denn eigentlich kommt, dass die Löhne immer niedriger werden, real. Dass da zum Beispiel eine Agenda 2010, Hartz IV und das ganze Gewese da was zu tun haben könnte mit kausal. Also, Herr Steinschreier, bevor Sie nicht angefangen haben, mal intensiv darüber nachzudenken, ob Sie in der Vergangenheit vielleicht den einen oder den anderen oder den dritten oder den vierten oder den fünften oder den sechsten oder den siebten Fehler gemacht haben, brauchen Sie sich gar nicht hinstellen und rumtönen, Sie wollen Kanzler sein. Weil solange wie Sie sich davon nicht auch nur ansatzweise irgendwie distanziert haben, kann ich Sie dummerweise nicht ernst nehmen. Also mal davon abgesehen, den Steinschreier kann ich sowieso nicht ernst nehmen, aber ja, und auf irgendwie einen Kanzlerkandidaten wollen Sie sich aber noch nicht festlegen. Das wollen Sie erst in letzter Sekunde machen oder irgendwie so. Ja, schön. Inhalte. Nee, sowas haben die nicht. Dann gab es Cora Lerkel, weil Kanzlerin und CDU-Chefin Agenda Merkel hat ihre Partei vor einer Debatte über eine große Koalition nach der Bundestagswahl 2013 gewarnt. Es schade der Union, wenn sie vor der Wahl darüber spekuliere, sagte Merkel im CDU-Präsidium. Können Sie das bitte nächstes Jahr kurz vor der Wahl auch nochmal verkünden, dass es nämlich überhaupt keinen Sinn macht, schon Koalitionen völlig auszuschließen? Nein, also mit den Grünen werden wir niemals koalieren können. Und nein, also mit den Linken auf gar keinen Fall, mal ganz davon abgesehen. Also die Schnittmenge zwischen Linke und CDU ist, also ich weiß nicht, ob es da eine Schnittmenge gibt, aber wenn, dann ist sie sehr übersichtlich. Ja, okay, Nazis sind doof. Das ist so die Schnittmenge. Na, im Bundestag dürfen die Linken ja noch nicht mal mehr gemeinsame Resolutionen mit abstimmen, weil das geht ja mal gar nicht. Nein, ihr dürft da nicht. Wenn ihr dem zustimmt, stimmen wir dem nicht mehr zu. Kindergarten. Aber hey. Also Merkel ist jetzt aufgefallen, dass jetzt irgendwie mit den Umfrageergebnissen, den zwischendurch einigermaßen auch dem letzten Vollidioten klar wird, also nochmal Schwarz-Gelb wird es eher nicht. Und es gibt auch sonst irgendwie keine andere Koalition ohne CDU, die schon eine Mehrheit zusammenbringen würde. Von daher sieht es ja nach großer Kotzerei aus. Also wenn heute gewählt würde, so wie die Umfragen es aktuell vermuten lassen, dann würde eine große Koalition so ungefähr als einziges Zwei-Parteien-Ergebnis hinten wieder rauskommen. Na, und Drei-Parteien-Koalition spielt man ja nicht. Von daher, Merkel habe sich auf Äußerungen von Arbeitsministerin Zensursula bezogen, die zuvor die Gemeinsamkeit in ihres Rentenkonzepts mit dem Modell der SPD herausgestrichen hatte. Niemand bereite große Koalitionen vor, betonte die Kanzlerin. Ja, und niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Na, Frau Merkel? Wobei Ulbricht zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht die Absicht gehabt haben dürfte. Ist ja inzwischen bekannt, so, dass er danach erst von den Russen bei irgendeinem Treffen dazu gebracht wurde, dass sie jetzt da doch mal eine Mauer bauen mögen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Ulbricht dieses berühmte Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, Zitat, rausgelassen hat, hatte tatsächlich zumindest niemand ihm gegenüber diese Absicht formuliert. Aber So, da gab es Alt nicht Drossel. Bundesumweltmeier ist dem Eindruck entgegengetreten, er wolle den Ausbau der Windenergie in Deutschland drosseln. Bis 2050 solle wie geplant eine Kapazität von 52.000 Megawatt installiert sein, schrieb Altmaier im Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte der CDU-Politiker darauf hingewiesen, dass die Ausbaupläne der Länder 60% mehr Windenergie vorsähen, als für die Energiewende gebraucht werde. Ja und? Mehr Energie ist schlecht, weil das können wir verkaufen. Und Sachen, die wir verkaufen können, sind schlecht, weil... Ja. Ne? Ich meine, okay, man braucht dann mehr Leitungen. Ja. Und? Na? Je mehr Windenergie da ist, also wenn sie denn da ist, desto mehr Strom kann man zum Beispiel an Frankreich verkaufen. Weil wenn die mal irgendwann anfangen, ihre AKWs ernsthaft abzuschalten, dann fehlt denen was. Die haben nämlich nur AKWs. Oder große Teile ihrer Energie aus. Daher müsse man diese Pläne auf ein vernünftiges Maß reduzieren. Also er will es nicht drosseln, aber er will es auf ein vernünftiges Maß reduzieren. Eine Wortklauberei. Fällt mir da so spontan ein. So, auch am Dienstag gab es die Meldeschützer. Die geplanten Änderungen im Meldegesetz gehen Datenschubser nicht weit genug. Bei den Vorschlägen gäbe es Lücken, sagte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands Gerd Billen in Berlin. Weil der Bundesrat, was da so als aktueller Vorschlag rumliegt, ist ein, ja, es sollen nur Daten rausgegeben werden, für die eine Einwilligung vorliegt. Allerdings, die Einwilligung soll jetzt nicht mehr gegenüber den Einwohnermeldeämtern, sondern gegenüber den Datenhändlern erfolgen. Und es reicht völlig aus, wenn die Datenhändler behaupten, sie hätten eine Einwilligung. Geprüft wird stichprobenartig, also gar nicht. Ne? Weil welches Interesse hat ein Einwohnermeldeamt daran, das Vorliegen einer Einwilligung zu überprüfen? Wenn sie nicht prüfen, können sie die Daten verkaufen. Das gibt Geld. Wenn sie die überprüfen, brauchen sie A-Leute, die prüfen. Das kostet Geld. Und könnten glatt auf die Idee kommen, dass sie dann nicht alle Daten verkaufen können, die gefragt werden. Oder anders ausgedrückt, die haben überhaupt gar kein Interesse daran zu prüfen, ob die Datenhändler da irgendwelche Einwilligungen vorliegen haben. Na, entsprechend wird auch ungefähr überhaupt nicht überprüft. Es sei denn, irgendjemand tritt den Ländern dann auf die Füße, dass sie überhaupt nicht prüfen. Da wird es eine Proforma-Prüfung alle halbe Jahre ein Dokument geben und das war's dann auch schon wieder. Ja, also von daher, ja, da haben die Datenschubser ausnahmsweise recht, weil das, was die Länder da vorlegen, ist dieselbe Lobby-Scheiße, wie was wir jetzt schon haben. Das sieht nicht danach aus, als würde da sich viel ändern. Ich meine, was man ja mal in den Raum werfen könnte. Es gab ja einen Gesetzentwurf, bevor der Bundestag bzw. der Innenausschuss ihn verschlimmert hat. Nämlich, es werden nur Daten verkauft, wo dem Einwohnermeldeamt eine Einwilligung desjenigen vorliegt, dessen Daten verkauft werden. Punkt. Wo keine Einwilligung vorliegt, wird nicht verkauft. Zack. Das wäre ein konsequenter Datenschubs. Aber das passiert nicht, weil wollen wir halt nicht. Von daher. So, am Mittwoch gab es dann den Ries-Durchblick. Die Entscheidung über eine optimale private Vorsorge für das Alter soll nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung bald deutlich einfacher werden. Die schwarz-gelbe Koalition wolle allen Anbietern von Riester-Renten vorschreiben, in jedem Vertrag einen zentralen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zu geben. Wichtigste Kennzahl, ganz viel Geld rein, ganz wenig Geld raus. Riester lohnt nicht. Und bei den Leuten, wo es eventuell Sinn machen könnte, die Rente aufzustocken, wird übrigens dann eine spätere Auszahlung einer Riester-Rente auf die normale Rente angerechnet. Oder anders ausgedrückt, die sowieso wenig Rente kriegen, kriegen durch Riester kein bisschen mehr. Es sei denn, sie würden die gesamte Rente, die sie haben wollen, mit irgendwelche Riester-Scheiße auffüllen. Das wiederum würde erfordern, dass sie vorher jede Menge Geld da hätten reinblasen müssen. Das geht ja nun, warum haben sie wohl eine so niedrige Rente? Naja, weil sie so wenig Geld bekommen haben zu Arbeitszeiten. Und dann ist ausgedrückt, das ist ganz einfach. Kann man überall eine rote Ampel drauf wappen, fertig. Da braucht man nichts prüfen dran. So, gestern gab es dann Aigner, die krampft, weil er Verbraucherschutzministerin Aigner will den Internetkonzern Google und das soziale Netzwerk Facebook auf europäischer Ebene zu mehr Datenschutz zwingen. Man müsse mit Blick auf beide Unternehmen Kräfte bündeln, sagte die CSU-Kollegin im Hamburger Abend. Blub. 500 Millionen europäischer Verbraucher hätten mehr Macht als 80 Millionen Nutzer in Deutschland. So seien bei Facebook etwa die Voreinstellungen weiterhin so, dass Nutzer ihre Privatsphäre nicht ausreichend schützen könnten. Übrigens, zu den ernsthaften Datenskandalen habe ich von Aigner ungefähr überhaupt keine Wortmeldungen zur Kenntnis genommen. Na? Siehe die, da sind Krankenakten von psychisch Kranken im Internet. Keine Aussage, gar nichts. Oder ihre Aussage war so klein, dass sie nicht von den Medien aufgegriffen wurde. Na, jetzt hier Datenschutz, Einwohnermelde, Daten werden einfach mal so verkauft. Ja, das findet sie nicht gut. Nachdem, so irgendwie 2 Wochen nachdem das Gesetz durch den Bundestag geprügelt wurde von Handvoll Abgeordneten. Ja, schön. Und warum hat sie sich nicht vorher geäußert? Ach, sie wusste da nichts von. Ja, und ist es nicht ihre verfickte Aufgabe, davon zu wissen? Sich jetzt hinzustellen und irgendwie, Google ist böse, Fahrzeug ist böse zu brüllen, ist nicht hilfreich. Ja, also die krampft, Wahlkrampf. Wählt mich, wählt mich, wählt mich. Nein? Ganz davon abgesehen, ich könnte sie sowieso nicht wählen, weil sie ist nicht bei einer Partei, die ich hier wählen könnte. Und wenn ich die Schwesterpartei wählen würde, dann wäre aber wirklich schon eine ganze Menge schiefgegangen. So. Da gab es die Rüsselehnung, weil das Bundeswirtschaftsministerium verweigert dem neuen Armuts- und Reichtumsbericht von Zensursula die Zustimmung. Zeigt eine interne Stellungnahme aus dem Ressort von FDP-Chef Philipp Rücktritt. Rösler, aus der das Handelsblatt zitiert. Das Ministerium bestätigte den Bericht. Forderungen nach noch mehr Umverteilung seien für das Bundeswirtschaftsministerium nicht zustimmungsfähig, hieß es. Was heißt hier noch mehr Umverteilung? Herr Rücktritt, für den Fall, dass es Ihnen nicht aufgefallen ist. Die Reichen werden übrigens konstant immer reicher. Die Armen werden konstant immer ärmer. Wo ist denn da ein noch mehr Umverteilung? Ah, richtig, Sie wollen, dass die Reichen nicht noch reicher werden. Ja, das fände ich ja mal gut, wenn es das wäre, was Sie meinen würden. Aber was hätte das mit einem Armutsbericht zu tun? Na? Bah. FDP ist echt eklig. Der Bericht beleuchtet die zunehmend ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland. Ja, ach. So, genau, dann gab es nochmal mehr Mögen, weil Kanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Debatte über den neuen Armuts- und Reichtumsbericht von einer Vermögensabgabe gewarnt. Weil es kann doch nicht sein, dass die Reichen ärmer werden. Hä? Habe ich gerade irgendwie was völlig verpasst? Was nehmen die Pfeifen? Ich halte von Vermögensabgabe nichts, sagte sie dem Fernsehsender Sat1. Gerade die vielen mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat Deutschlands seien. Eine Vermögensabgabe, die ab 1 Million irgendwo auf Konten rumliegendem oder irgendwo generell rumliegendem Vermögen gelten. Treffen inwiefern Mittelständler? Zeig mir doch mal einen Mittelständler, der 1 Million irgendwo rumliegen hat. Und wenn man das Gesetz richtig formuliert, dann ist auch in Waren gebundenes Geld eben nicht Vermögen im Sinne des Gesetzes, sondern 1 Million irgendwo auf Konten. Oder in irgendwelchen Aktienfonds oder sonst wo. Ja, also eine Million als echtes Geld. Ja, zeig mir einen Mittelständler, der 1 Million rumliegen hat. Den nenne ich dann nämlich nicht mehr Mittelständler. Also das ist wieder das übliche Rumgebrüll. Nein, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Ja, von denen man nicht leben kann. Schön. So, das BMJ ist dann übrigens unquotiert oder unquotiert. Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger hat sich gegen eine gesetzlich verbindliche Frauenquote in Führungspositionen ausgesprochen. Das Hauptproblem sei für Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sagte die FDP-Politikerin. Statt einer festen Quote müsse die Kinderbetreuung in den Ländern ausgebaut werden. Morgen, wie heute, wird im Bundesrat über eine von der Hamburger SPD-Regierung eingebrachte Initiative abgestimmt. Der Entwurf sieht vor, dass künftig mindestens 40% der Aufsichtsräte mit Frauen besetzt werden. Das Saarland und Sachsen-Anhalt wollen dafür stimmen, die damit notwendige Mehrheit sichern. So, dann gab es die Wirtschaft. Da gab es erstmal die Arztjarden, weil die Kassenärzte haben doch Aussichten auf einen Milliardenplus im kommenden Jahr. Das Paket, über das Ärzte- und Krankenkassenvertreter derzeit wie letzten Freitag verhandelt haben, habe ein Volumen von rund 1 Milliarde Euro, erfuhr die DPA aus Verhandlungskreisen. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verdreifachten die Kassen ihr Angebot auf 900 Millionen Euro. Offiziell wollten beide Seiten dazu nichts sagen, zu Spekulationen äußere man sich nicht, sagte KBV-Sprecher Roland Stahl. So, dann die Post will das Porto für Standardbriefe erhöhen. Zur Begründung erklärte Vorstandschef Appel, die Kosten des Unternehmens seien in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Das Briefporto sei aber seit 1997 nicht mehr angehoben worden. Den Plänen zufolge soll ein Brief vom nächsten Jahr an 58 statt bisher 55 Cent kosten. Was für mich effektiv heißt, wenn sie das machen, darf ich hingehen und darf meine gesammelten taktischen Briefmarken durch neue taktische Briefmarken ersetzen. Weil natürlich habe ich keine 58 Cent Briefmarken. Auch in anderen Bereichen sind Erhöhungen vorgesehen. Vor in Kraft treten muss die Bundesnetzagentur die Pläne genehmigen. Ja. Dann gab es Sigitik. SBT-Chef Gabriel hat die Kritik des DGB an den Rentenplänen seiner Partei zurückgewiesen. Gabriel schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, man sei sich einig beim Finanzierungsmodell und diskutiere über ein schlüssiges Konzept. DGB-Vorstandschef Buntenbach hatte erklärt, die SPD ignoriere die Vorschläge der Gewerkschaften. Außerdem sei das SPD-Konzept nicht geeignet, Altersarmut zu vermeiden. Naja, wenn man Altersarmut vermeiden will, dann müsste man vielleicht erstmal den Niedriglohnsektor ein bisschen wieder reduzieren oder gründlich anheben, indem man zum Beispiel einen verbindlichen, bundeseinheitlichen Mindestlohn definiert. Und zwar so, dass man davon leben kann, wenn man den sein ganzes Leben überbekommen hat und dann da später Rente von bekommt. Oder man erhöht einfach die, was waren es, 43% vom letzten Gehalt. Ist das, was man jetzt an Rente bekommen soll. Das ist wenig. Da kann sich dann ja auch irgendwie der letzte Vollidiot ausrechnen, dass das wenig ist. Ei. Ja, also da gab es dann Kritik. Völlig überraschend. Auch am Samstag gab es das KV-Puls, weil Milliardenausgaben für Ärzte, Kliniken und Apotheker drohen die Rekordreserve der gesetzlichen Krankenversicherung bald wieder abzuschmelzen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn, taxierte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Mehrausgaben für Ärzte, Kliniken, Arzneimittel und Apotheker im kommenden Jahr auf mindestens 2,8 Milliarden Euro. Nach den jüngsten Zahlen haben die einzelnen Kassen 12,8 Milliarden Euro als Polster angesammelt. Und wo sind die 20 Milliarden? Waren die doch nicht alle bei den Kassen? Na? Oder alles ausgedrückt, naja, also das nächste Jahr ist jetzt alleine jetzt schon reserviert. Gehen mal eben 2,8 Milliarden, zack, weg. Die nicht durch Mehreinnahmen unterstützt werden, weil die Krankenkassenbeiträge erhöhen in einem Wahljahr? Nein, natürlich nicht. So, am Sonntag gab es dann Korodruck. Nach den Vorstandschef der deutschen DAX-Konzerne machen mehr Unternehmen und Verbände Druck auf die Bundesregierung, die Gesetze gegen Bestechung zu verschärfen. Der Bundestag müsse unverzüglich den Weg dafür freimachen, das UN-Abkommen gegen Korruption zu ratifizieren. Das fordern 44 Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft in einem Beschluss, der der DPA vorliegt. Im Kreis der G20-Staaten stehe Deutschland damit fast alleine da, kritisiert das nationale CSR-Forum, das die Regierung über die Strategie für die soziale Verantwortung der Unternehmen berät.
Regierung, Strategie, soziale Verantwortung. Nee, klar.
Ja. Oder anders ausgedrückt, langsam wird es mal wieder Zeit, eine neue Begründung zu stricken, die über, nee, also das ist ja kompliziert, hinausgeht. Ja, wenn es kompliziert ist, dann bewegt eure fetten Ärsche und fangt damit an. Dann gibt es die erste Prämienkasse. Beziehungsweise noch gibt es sie nicht, aber es gibt die große Ankündigung und es wird sie dann auch geben.
Oh ja, Flugzeuge, ihr nervt.
Die rund 6 Millionen Mitglieder der Technikerkrankenkasse sollen eine Prämie erhalten. Diesen Vorschlag wolle der Vorstand dem Verwaltungsrat machen, der am 12. Oktober tagt. Und wer sich schon mal mit Verwaltungsräten von Krankenversicherungen befasst hat, weiß, dass die Verwaltungsräte von Krankenversicherungen ungefähr alles abnicken, was ihnen auf den Tisch gelegt wird. Die sind nämlich nur dafür da, alles abzunicken, was ihnen auf den Tisch gelegt wird. Und hinterher können sich dann die Vorstände hinstellen und sagen, ja, aber wir haben es ja durch ein demokratisch pseudolegitimiertes Gremium genehmigt bekommen. Die Höhe der Jahresprämie konnte er noch nicht beziffern. Auch wer in ihren Genuss kommen soll, wäre der erste bei der Sitzung entschieden. Nach Angaben des Internetportals der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dürfte die Jahresprämie mindestens 100 Euro betragen. Naja, also die Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, waren irgendwas zwischen 60 und 120. So. Oder anders ausgedrückt, ja, die TK droht an, sie zahlt. Wie das funktionieren soll, ist auch noch völlig unklar, weil, also Gerüchten zufolge hat die TK keine Bankdaten von allen Versicherten, sondern müsste entweder die Bankdaten erst irgendwie ermitteln, erfassen, im Zweifelsfall von den Versicherten, was ja dann auch nochmal irgendwie ein paar Euro 50 kostet, oder Geld in einen Briefumschlag und per Post verschicken ist so tendenziell vielleicht nicht unbedingt die genialste aller Ideen, aber ja. So, dann gab es Armutik, weil SPD, Gewerkschaftler und Sozialverbände haben der Bundesregierung Untätigkeit bei der Armutsbekämpfung vorgeworfen. SPD-Generalsekretärin Nahles sagte in Berlin, die Regierung tue nichts gegen die zunehmende Spaltung der Gesellschaft. Ja, das ist Absicht. Übrigens, dass die SPD da so rumpöbelt, finde ich putzig. Weil, was hat denn die SPD zu ihren Regierungszeiten gegen die zunehmende Armut getan? Sie hat erst dafür gesorgt, dass der Niedriglohnsektor richtig groß wurde mit Hartz IV. Mhm, ja. Oder anders ausgedrückt, da kritisieren genau die Richtigen. Ja? Und sich irgendwie von Agenda 2010 und Schröder distanzieren, das trauen sie sich ja alle nicht. Ja, kritisiert mal schön. Sie forderte, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, sowie den Spitzensteuersatz anzuheben. Endlich äußerte sich das Bündnis Umverteilen, bei dem die Gewerkschaft Verdi, Sozialverbände und das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC angehören. Blablabla. So, am Mittwoch gab es dann die Arztlehnung, weil im Honorarstreit mit den Krankenkassen lehnen die Ärzte das verbesserte Angebot ab. Der Vorschlag, die Honorare im kommenden Jahr um 900 Millionen statt wie bisher angeboten um 270 Millionen Euro zu erhöhen, sei nicht zu akzeptieren, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der Nachrichtenagentur DAPD. Der Eindruck täusche, dass es sich bei dem neuen Vorschlag um eine Verdreifachung handele. Die Ärzte fordern eine Honorarsteigerung um 3,5 Milliarden Euro. Nochmal zu mir zu meißeln, für den Fall, dass ihr irgendeine Arztpraxis schließt, in die ich rein will, werde ich stinkig. Und das nicht gegenüber den Krankenversicherungen, sondern gegenüber den Ärzten. Na, ihr habt da jede Menge Geld im Topf, wenn ihr nicht in der Lage seid, das umzuverteilen. Na, wenn auf der einen Seite irgendwelche Fachärzte Geld in jede Körperöffnung geblasen bekommen und auf der anderen Seite irgendwelche Hausärzte überhaupt kein Geld bekommen, dann ist das nicht Aufgabe der Krankenkassen, dafür zu sorgen, dass so viel Geld ins System reingegossen wird, dass auch der kleinste Kleinverdiener genug hat, sondern dann ist es Aufgabe der Ärzte untereinander, das irgendwie abzukaspern. Dafür habt ihr schließlich die Selbstorganisation. Also der Eindruck, der bei mir ankommt, ist, sie können halt den Hals nicht voll genug kriegen. Und das finde ich beim besten Willen nicht sinnvoll. Beigegen. Bayerns Wirtschaftsminister Zeil lehnt die Bundesratsinitiative Thüringens für den Mindestlohn ab. Es müsse darum gehen, Menschen in Arbeit zu bringen, sagte der FDP-Politiker der Nachrichtenagentur DAPD. Da sei eine staatliche Lohnfestsetzung keine Hilfe, weil, müsst ihr wissen, Arbeit ist das Ziel. Nicht, dass man irgendwie überleben kann. Arbeit. Weil, Arbeit macht, Herr Gottwien, Sie gucken so, als würden Sie jetzt gleich einspringen. Okay, ich sage es nicht. Na? Also mal davon abgesehen, ja, dass eine FDP-Pfeife der Meinung ist, Arbeit alleine wäre irgendwie ein Wert. Das überrascht ungefähr niemanden. Von daher, ja. Geht weg. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, das gab's vor Jahren schon mal. Vor etwas über einem. Fast anderthalb. Ja, ja. 2, 6, 7, wenn ich mich nicht irre. Egal. Jedenfalls gibt es ein Stück Musik von Farron Sand, die ich im Potsdam Music Network gefunden habe. Das Album heißt It's All Right. Der Titel ist 4 Minuten 14 lang und hört auf den Namen, nein, er hört ja gar nicht, trägt den Namen False Eye. Und als ich in der Musikliste gesehen habe, dass ausgerechnet für diese Woche sich dieser Titel, den ich nämlich letztes Jahr zum einjährigen Augen-OP-Jahrestag in den Podcast, in den Spezialpodcast reingeklebt hatte, weil der Name brannte sich geradezu, oder drängte sich geradezu auf. Da dachte ich so, ja, das riecht nach OP. Vor allem, weil dann hinten bei der Chormusik sich auch jemand nominiert fühlte, der auch schon mal bei einer OP dabei war. Da habe ich gesagt, das sind mir jetzt gerade ein bisschen viele Zeichen auf einmal. Ja, gut, ist ja dann nicht dazu gekommen. Erzähle ich in Teil 3. Ja, jedenfalls False Eye von Farron Sand in 4 Minuten 14 kriegt ihr dann auf die Ohren und gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Piespers, der am 11.09. zum Thema Doppelmoral in 2 Minuten 34 referiert hat. Und wo er recht hat, hat er nun mal recht. So, ich kann mal gucken, ob hier jetzt alles grün ist. Ja, sieht grün aus. Dann sag ich mal, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, seid ihr dazu gerne eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr eine E-Mail an compiblog@gmail.com adressiert und mit entsprechender Briefmarke, Postwertmarke verseht. Ihr könntet auch einen Kommentar im compiblog.de in den Eintrag zu Comport 339 Teil 2 einstellen, den ich dann erst freischalten müsste, was da die Krankenhausgeschichte noch nicht vom Tisch ist, unter Umständen dauern kann. Erzähle ich in Teil 3, wie gesagt. Oder ihr könntet einen Tweet @comport adressieren. Oder eine Rezension bei iTunes schreiben. Oder die Möglichkeiten sind vielfältig. Ja, könntet ihr alles tun. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Farron Sand und False Eye und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
this way.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Ich muss heute mal kurz einen Blick zurückwerfen. Waren Sie eigentlich auch so enttäuscht über das Abschneiden unserer Sportler in diesem Sommer? Erst das kollektive Versagen der Fußballer im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Italien und dann bei Olympia die bittere Erkenntnis, dass die für Spitzenleistungen erforderlichen Dopingmittel der neuesten Generation für deutsche Sportler offenbar nicht finanzierbar sind. Wobei ich die Fußballer in Schutz nehmen muss, vor allem Jogi Löw, auf dem ja inzwischen alle rumhacken, weil er gegen Italien die falschen Spieler aufs Feld geschickt hat. Das hat er doch nicht freiwillig getan. Der durfte doch das Halbfinale nicht gewinnen, weil das Finale in der Ukraine stattfand und da wollten unsere Politiker auf gar keinen Fall hinreisen. Wegen der Menschenrechte. Die Aufstellung, das war eine Anweisung von ganz, ganz oben. So besoffen kann der Löw doch gar nicht gewesen sein, dass er freiwillig diese Mannschaft aufs Feld geschickt hätte. Nein, wir durften nicht ins Finale, weil die ehemalige Regierungschefin Julia Timoschenko in der Ukraine im Knast sitzt. Das heißt, sie liegt. Bandscheibenvorfall. Frau Timoschenko wurde zu 7 Jahren Haft verurteilt, weil sie als Regierungschefin dem Land einen Schaden von 157 Millionen Euro zugefügt hat. Ist doch kein Wunder, dass die Merkel sich für diese Frau engagiert. Was meinen Sie, was die Merkel für einen Schiss hat? Allein die Bergung der durchgerosteten Atomfässer in der Asse soll ja bis zu 60 Milliarden Euro kosten. Die Lagerung in der Asse hat die Merkel damals als Umweltministerin genehmigt. 16 Milliarden Euro Schaden. Was meinen Sie, wie lange die Timoschenko dafür liegen müsste? Der einzige Trost für Merkel ist, dass sie keinen Bandscheibenvorfall kriegen kann. Sie hat ja kein Rückgrat. Das hat sie auf ihrer jüngsten China-Reise mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Mit China, da haben unsere Politiker kein Problem. Nach China fahren sie alle immer wieder gerne. Im Gefolge der Kanzlerin befanden sich das halbe Kabinett und die Chefs der wichtigsten deutschen Konzerne. Während nämlich in der Ukraine die Menschenrechte jeden Tag aufs Neue mit Füßen getreten werden, werden sie in China bekanntlich liebevoll handmassiert. Tja, wer bereit ist, 50 Airbusse zu kaufen, der darf in ihnen auch seine politischen Gefangenen entlagern. Wie war das nochmal? Erst kommt das Fressen und dann die Doppelmoral. Bis neulich.